Geier und Niesmann.
Walter and Sneesman.
Der politische Wochenrückblick.
The Political Week Look Through. American Edition. This week's guest, the US correspondent of the Also in dieser Woche spielt die Musik wieder einmal in Amerika. Deshalb sprechen wir mit dem USA-Korrespondenten des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Karl Dömenz, über das TV-Duell Joe Biden gegen Donald Trump. Und danach mit dem Harvard-Politologen und Bestseller-Autoren von Wie Demokratien sterben, Daniel Ziblatt, darüber, warum bei der anstehenden US-Wahl die ganze Demokratie auf der Kippe steht.
Und damit sagen wir Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Hier spricht Berlin.
Ja.
Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Geil, wie du das machst.
Mein Name ist Andreas Niesmann und bei mir steht jetzt der Mann, der jeden Morgen hier im Büro so frenetisch empfangen wird wie Cem Özdemir auf dem Bauerntag. Mein Kollege Steven Geier.
Ja, da mache ich mir so eine Mühe mit einem US-Intro und dann kommst du hier wieder mit diesem Berlin-Kram. Also, lass uns direkt in den Wahlkampf blicken, der über dem großen Teich stattfindet.
Na Moment. Die Hörerinnen und Hörer erwarten ja hier einen politischen Wochendurchblick und es war wie immer eine volle Woche. Ja, Ursula von der Leyen steht Ante Portas für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin das Parlament, muss sie noch bestätigen, aber die erste Stufe hat sie schon genommen.
Ja, das sind diese Top-Jobs. Es gibt auch einen neuen NATO-Generalsekretär, das...
Und die EU hat Beitrittsverhandlungen aufgenommen mit der Ukraine.
Genau, NATO noch nicht.
Nee, NATO noch nicht.
Ja.
Und es braut sich ja hier auch bei uns in Berlin eine ganze Menge zusammen, ja? Also der Haushalt wackelt, eine Ministerin wackelt, eigentlich die ganze Ampel wackelt. Das willst du alles weglassen?
Komm mal, nur weil du von irgendwelchen beschwipsten Politikern und Kollegen vor allen Dingen da auf den ganzen Sommerfesten, die es zurzeit gibt, irgendwelche Räuberpistolen erzählt bekommst, ja. Olaf Scholz sagt, die Ampel steht, der Haushalt auch bald, alles in Butter. Und hier dieser Stark-Watzinger-Skandal, das ist ja auch komplett überzogen, sagt ihr Sprecher.
Da bin ich noch nicht ganz so sicher, zumal der Sprecher ja durchaus mittendrin hängt in diesem Skandal, insofern vielleicht nicht ganz unbefangen sein könnte. Ich bin der Meinung, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Ne? Wir erinnern uns, für die, die es nicht mitbekommen haben, Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, hat ja in höchster Not, kann man sagen, ihre Staatssekretärin rausgeworfen, weil es nach der Solidaritätserklärung einer ganzen Reihe von Professoren mit Protestierenden in Berlin, die solidarisch zu Palästina sich geäußert haben, eine Prüfung gab im Bundesbildungsministerium, wer daran beteiligt war, ob die Leute verfassungsfeindlich sich geäußert haben und ob man ihnen die Forschungsmittel streichen kann.
Genau, da gab es Mailverkehr zu, aber die Ministerin sagt, davon hat sie nichts gewusst, hat sie aus der Presse erfahren. Also deswegen schmeißt sie die Staatssekretärin raus, die diesen Auftrag gegeben hat. Dann ist doch die Sache erledigt.
Aber inzwischen haben die Kollegen vom Spiegel ja enthüllt, dass es schon zwei Tage vor diesem Prüfauftrag der Staatssekretärin einen anderen gab. Also schon da wurden Listen angefertigt mit diesen Professoren. Und das ist nicht beantwortet, ob Frau Stark-Watzinger das gewusst hat. Sie ist ja... Irgendwo habe ich gelesen, die Einsatzministerin, sie sagt ja immer nur, ich habe diesen Prüfauftrag nicht veranlasst und ich habe es nicht gewollt.
Gut, aber wenn du jetzt schon wieder von Rücktrittsforderungen und was ist ich sprichst, Fakt ist doch, darüber entscheidet nicht der Bundeskanzler, darüber entscheidet nicht die Koalition, sondern Christian Lindner ist der Mann, an dem das hängt, er lässt sie gehen oder nicht und ich glaube, der hat zurzeit andere Sachen um die Ohren, der hat wahrscheinlich noch gar nichts davon mitbekommen.
Ja, du spielst natürlich auf den Haushalt an, auf die Haushaltsverhandlungen und da hast du wahrscheinlich auch recht, das ist sicherlich das Thema, was den Bundesfinanzminister derzeit mehr umtreibt und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum ich sage, hier die Ampel wackelt, weil tatsächlich, du hast recht, diese Woche jede Menge Sommerfeste hier in Berlin, man kann sich hier wirklich jeden Abend durchfuttern und durchtrinken, das mache ich natürlich nicht,
nee.
Ist klar.
Du stehst mit Notizblock da die ganze Zeit.
So ist es, ja. So ist es und aber es gibt natürlich nur ein heißes Thema letztendlich, wie will die Ampel diese Haushaltskuh vom Eis bekommen? Schwierig.
Ja, also ich habe mitbekommen, es gibt eine Gruppe FDP-Abgeordnete, die sagen, wenn ihr an die Schuldenbremse rangeht, lassen wir die Koalition platzen. Und es gibt eine Gruppe SPD-Abgeordnete, die gesagt haben, ihr müsst dringend an die Schuldenbremse rangehen.
Was lasst mich Koalition platzen?
Nee, das da haben sie nicht gesagt. Die haben wahrscheinlich schon geahnt, dass es dazu nicht kommen wird. Aber du hast ja schon gesagt, also es gibt niemanden im politischen Berlin, auch nicht aus den Fraktionen, die noch größere Summen, die noch ein Big Mac auf den Fortbestand der Koalition über den Sommer hinaus wetten würden.
Ja, ich glaube, das Stimmungsbild ist so ein bisschen, alle sagen, nee, das Koalition wird das schon überleben, wir werden das schaffen, weil wir müssen, Klammer auf, aber keiner weiß wie. Mhm. Und das ist natürlich dann schon am Ende ja eine Sollbruchstelle und eine spannende Frage. Und selbst wenn man mit Haushältern lange redet und sagt, jetzt skizzier mir doch mal irgendwie einen Kompromissweg und in welche Richtung könnte das denn gehen und so, man, keiner hat eine Idee. Und ich sag dir ganz offen, ich habe auch keine. Bislang wird das ja alles in sehr, sehr engem Kreis verhandelt. Letztendlich sind es nur die großen drei, also Scholz, Lindner, Habeck und vielleicht ihre drei Staatssekretäre, / Kanzleramtsminister, die darüber sprechen, wie man den Haushalt für das Jahr 2025 aufgestellt bekommt. Das Problem ist, es gibt eine riesengroße Lücke, es fehlt Geld. Zweistelliger Milliardenbetrag ist da im Raum. Wie viel es genau ist, das sagt Christian Lindner nicht. Darum wird schon ein großes Geheimnis gemacht. Das wissen auch wenige. Aber naja, die Schätzungen gehen so zwischen 20 und 50 Milliarden. Irgendwas in der Größenordnung hört man. Also eine Menge Geld, die man nicht so eben easy peasy mal finden kann oder einsparen kann. Und solange man nicht an die Schuldenbremse herangeht und da irgendwelche Ausnahmemöglichkeiten findet oder die Einnahmen massiv erhöht, und das würde ja heißen Steuererhöhungen im Wesentlichen, muss man es durchs Sparen regeln und darum geht's.
Aber du sagst irgendwelche Ausnahmeregeln, es gibt ja die klare Verabredung. Erstens, das Grundgesetz lässt das zu, man kann von der Schuldenbremse wegen einer Notlage eine Ausnahme beschließen. Und in der Koalition heißt es, was, wenn nicht ein Ukraine-Krieg, wo wir ja auch ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, wäre so eine Ausnahme. Warum denkst du, es kommt nicht einfach dazu?
Ich glaube, es kommt dazu nicht, weil Christian Lindner sich festgelegt hat und es nicht will und weil er auch, ich glaube, inzwischen auch wirklich glaubt, dass es nicht geht. Also Leute, die Lindner kennen, sagen, das Verfassungsgericht hat entschieden, eine Notlage muss etwas sein, das überraschend kommt, auf das man sich nicht einstellen konnte. Und die Idee, die die SPD ja jetzt hat, ist zu sagen, na, wir erklären Notlage für Ukraine-Krieg und nehmen dann alle Kosten, die damit irgendwie zusammenhängen. Also Waffen, Entwicklungshilfe, Flüchtlingsunterbringung, schmeißen das alles schön in einen Pott und den können wir dann Schulden finanzieren. Und dann haben wir an ganz anderen vielen Stellen dadurch quasi Entlastung im Haushalt und können dieses Geld für andere Sachen ausgeben. Und da sagt Lindner, da ist ja der Betrug schon angelegt quasi in dieser Herangehensweise. Das Einzige, was man machen könnte, wäre zu sagen, der Ukraine geht so schlecht, wir müssen denen noch mehr Waffen liefern. Dieses noch mehr, was noch nicht in den Plänen steht, das könnte man über eine Notlage finanzieren. Aber damit wäre die Ampel keinen Millimeter weiter in ihrem Problem. Es muss irgendwie diese Haushaltslücke gestopft werden.
Und wie ist denn das Szenario dafür, dass die Ampel platzt, dass die einfach dann doch irgendein Haushalt aufgestellt wird und die zum Beispiel FDP nicht dafür stimmt und die Kanzlermehrheit fehlt?
Nee, das glaube ich nicht, dass es so ein Szenario gibt, weil den Haushalt vorlegen muss ja tatsächlich der Finanzminister Christian Lindner. Und das deutsche Haushaltsrecht sieht auch keinen Shutdown vor, wie es in den USA ist, ja, also das, wo dann Beamtengehälter irgendwann nicht mehr bezahlt werden können und irgendwie die Behörden alle zumachen müssen. Das gibt's in Deutschland gar nicht. Und das ist etwas in Kreisen des Finanzministeriums, wo man durchaus auch mal darauf hinweist, ja, dass nämlich auch ohne einen Haushalt die Regierung weitermachen könnte. Es wäre ein ziemlicher Super-GAU, es wäre ein ziemliches Armutszeugnis dieser Koalition, aber rein rechtlich wäre es schon möglich. Also alles, wo es eine gesetzliche Grundlage gibt, würde dann weiterlaufen, alle Ausgaben. Also das heißt, Bürgergeld würde weiter ausbezahlt, Beamten würden weiter ihr Geld kriegen, Rentenzuschüsse etc. Das würde alles schön weiterfließen. Aber die Ampel wäre quasi politisch dann komplett gelähmt. Sie könnte nichts Neues mehr beschließen und Lindner würde einen irren Machtzuwachs erfahren. Er könnte dann letztendlich, ja, mehr oder weniger durchregieren. Also aus Sicht des Finanzministers ist das gar nicht so ein Horrorszenario.
Okay, also liebe Hörer, dann wissen Sie jetzt Bescheid und sind nicht überrascht, wenn es demnächst dazu kommt, dass Christian Lindner der mächtigste Mann in Deutschland ist oder die Ampel platzt oder sie plötzlich neu wählen müssen. Aber apropos neu wählen, jetzt blicken wir endlich nach Amerika und holen den angekündigten Gast aus Washington dazu.
Duell der Woche.
Ja, es war ein böses Erwachen für die allermeisten Leute hier bei uns in Deutschland am Freitagmorgen, als wir die Online-Seiten oder die Nachrichtensender angestellt haben. Joe Biden hat die erste TV-Debatte in den USA mit großem Abstand verloren. Donald Trump hat dominiert. Die Republikaner feiern ihren Mann, der da mehr oder weniger entspannt durchgesurft ist, während Joe Biden an mehreren Punkten angefangen hat zu stottern, unsicher wirkte, sich verhaspelt hat und so weiter. Besorgnis ist groß und es gibt einen Mann, für den war nicht nur der Morgen schmerzhaft, sondern auch die Nacht. Er war nämlich dabei, hat es direkt angeschaut, sich in den USA. Unser Korrespondent Karl Dömens, den ich jetzt hier begrüße bei uns im Podcast. Hallo Karl.
Guten Morgen aus Washington.
Karl, du hast während des Duells bei Twitter geschrieben, es tut weh. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß waren deine Schmerzen?
Ich würde sagen 9,5. Also, ich meine, ich habe beiden ja nun schon seit 4 Jahren erlebt. Ich sehe ihn öfter. Und ich bin insofern vielleicht nicht so komplett überrascht gewesen wie mancher deutsche Zuschauer, dass er halt ein älterer Mann ist, dass er ein bisschen verlangsamt sich bewegt und sowas. Das ist so, er hat Arthritis und er hat früher gestottert und deswegen findet er manchmal die Wörter nicht. Und wenn er dann nervös wird, dann verhaspelt er sich. Das habe ich alles öfter erlebt, aber ich bin übrigens auch jetzt immer noch davon überzeugt, dass er klar im Kopf ist. Nur, das ist ja nicht entscheidend. Bei so einem Duell geht es ja um die Performance. Es geht ja darüber, was für einen Eindruck erweckt er bei den Zuschauern. Und das war, man kann es nicht anders sagen, einfach katastrophal.
Ja, du hast schon gesagt, wer das Duell bis jetzt schon verfolgt hat oder auch Joe Biden verfolgt hat, der war ja eigentlich darauf eingestellt. Das war ja eigentlich die große Befürchtung, dass er diese Momente des Einfrierens, des Verhaspelns und sowas, dass er nicht den Faden verliert und so. Das war ja eigentlich die Befürchtung, die jetzt einfach nur eingetreten ist. Also sozusagen die große Überraschung für die das verfolgt haben, ist es irgendwie nicht gewesen. Wie ist es denn beim normalen amerikanischen Publikum? Sind die nicht auch diesen Spins der Republikaner ausgesetzt gewesen die ganze Zeit, dass Biden eigentlich sowieso zu alt ist und haben das jetzt einfach nur vorgeführt bekommen? Gab es da auch nochmal einen Überraschungseffekt?
Naja, also das Irre ist ja, die Republikaner haben ja in den letzten Tagen, sind sie ja zurückgerudert. Also Trump hat ja extra, nachdem er anfangs sich immer nur lustig gemacht hat über Biden, hat er ja erklärt, er nehme den durchaus ernst. Und gestern liefen den ganzen Tag über in den Social Media irgendwelche Unterstellungen, krudeste Verschwörungsgeschichten von den Republikanern, von Trump selber, von seinem Sohn, Donald Trump Jr. und von seinem ehemaligen Leibarzt, auch Ronnie Jackson, mit welchen Cocktails aus Drogen und Medikamenten Biden wohl aufgeputscht und hochgespritzt werden würde. Das war ja alles sozusagen Erwartungsmanagement für den Fall, dass Biden da eine gute Performance hinlegen würde. Das hat man offenbar erwartet im republikanischen Lager. Insofern ist das Ganze, glaube ich, selbst für die Republikaner eine Überraschung gewesen.
Und man hat es ja auch im Lager von Joe Biden eigentlich erwartet. Ne? Er hat sich ja fast eine ganze Woche rausgezogen, weil Camp David hat sich vorbereitet auf die Debatte und seine Leute waren ja diejenigen gewesen, die gesagt hatten im Vorfeld ein möglichst frühes Duell, um jetzt irgendwie so eine Turnaround in diese schon schlecht laufende Kampagne zu kriegen. Jetzt muss man sagen, da kommt man nicht umhin, das Gegenteil ist passiert. Also es gab nicht irgendwie den ersehnten Stimmungswechsel, sondern es gab irgendwie eine Bestätigung einer vorhandenen Stimmung und es ging irgendwie nochmal steil nach unten. Glaubst du, er kann sich davon überhaupt erholen?
Also zunächst mal, es ist genau, wie du es gesagt hast, Andreas. Ich frage mich wirklich, was der die Woche da gemacht hat in Camp David. Also schlechter vorbereitet konnte man eigentlich nicht sein. Und
vielleicht hat er sich ausgeschlafen.
Ausgeschlafen war er ja auch nicht. Nee, also schon nach 12 Minuten hat er keinen geraden Satz mehr zustande gekriegt. Das muss man einfach so brutal sagen. Und das Schlimme, finde ich vor allem, ist ja nicht, dass er sich verhaspelt hat, sondern Trump ist komplett über ihn drüber gewalzt. Er ist komplett drüber gewalzt. Trump hat minutenlang unfassbare Lügen von sich gegeben. Und Biden war nicht in der Lage, irgendetwas dagegen zu halten. Trump hat komplett diese Veranstaltung dominiert, ja. Und wie du sagst, es ist ja nicht etwa Trump gewesen, der Biden zu dem Duell gezwungen hat, sondern die Biden-Kampagne wollte das Duell unbedingt haben. Und zwar, weil sie beweisen wollte, dass der Präsident eben nicht so alt und klapprig und tatrig ist, wie er von den Republikanern wirklich oft böse überzeichnet in auch manipulierten Videos dargestellt worden ist. Aber jetzt sieht man, diese Videos waren gar nicht so verkehrt. Also man ist, die Wirklichkeit ist schlimmer als was man sich hat vorher vorstellen können. Es gibt kein anderes Thema mehr als das Alter des Präsidenten. Also sie haben genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie erreichen wollten.
Und zumal man diesen Dampfwalzen-Effekt von Trump,
also meine,
den kannten wir ja auch schon aus den Duellen mit Hillary seinerzeit. Ne? Also darauf musste er hat ja auch schon Duelle mit ihm gehabt, darauf musste er ja gefasst sein, dass Trump sein Ding macht, dass Trump mit seinen Lügen ankommt, dass Trump sich so voranwalzt und dass man ihn da scharf stellen muss an der einen oder anderen Stelle. Und also wenn er sich auf irgendwas hätte vorbereiten müssen, dann ja darauf.
Für mich die allerschlimmste Szene war, dass er sich von Trump hat wirklich so weit herunterziehen lassen am Ende, dass er mit ihm diskutiert hat, wer Bester von Ihnen besser Golf spielt, wer ein besseres Handicap beim Golf hat. Das muss man sich vorstellen. Es geht um eine Präsidentschaftswahl in den USA. Es geht um alles. Es geht um die Zukunft der Welt. Und diese beiden alten Herren machen da einen Schwanzlängenvergleich. Entschuldigung, ich weiß, ob man das sagen darf. Aber machen da irgendwie einen streiten sich eben darüber, wer den Ball besser beim Golf schlagen kann.
Ja, und Biden sagt dann auch noch, und das ist wirklich der Moment, wo man ja nur noch Mitleid kriegt, naja, ich spiele schon nochmal Golf, also ich mache ein Duell gegen dich auf dem Golfplatz, wenn du es schaffst, deinen Golf wegzutragen. Und es sagt ein Mann, wo alle Angst haben, wenn er eine Treppe hochgeht, also wo man wirklich auch nur noch Mitleid, also es ist wirklich so ein Fremdscham-Moment.
Ja, und er hat Trump den Moment geliefert, bei genau an der Stelle, dass Trump dann gesagt hat, jetzt lass uns mal nicht wie Kinder benehmen. Also, es ist wirklich absurd.
Das war ja überhaupt, das war, ich hatte das Gefühl, in einem völligen Panoptikum zu sein, eine total verdrehte Welt. Trump schimpfte die ganze Zeit über den Lügner und Verbrecher Biden und Biden kam nicht dazu, irgendwie von sich aus mal klar zu machen, wer eigentlich Trump ist.
Also meine einzige Erklärung, was die Demokraten sich gedacht haben, warum sie das so zeitig wollen, ist die State of the Union. Ne? Da gab es ja auch schon die größten Befürchtungen. Biden muss die Lage zur Rede der Nation halten und er hält ja das überhaupt durch, länger als eine halbe Stunde zu reden, ohne umzufallen. Und da hat er ja ganz gut performt. Und das ist meine einzige Erklärung, dass die sich so einen Effekt nochmal erhofft haben, dass alle positiv überrascht waren und dass genau das nicht geklappt hat. Ist auch klar, wer sind denn eigentlich die Leute, die jetzt in der Demokratischen Partei beraten, wie es da jetzt weitergeht?
Ich glaube, es ist in ganz großer erster Linie Biden und sein engster Clan. Das ist ja das Problem. Also wer vor allem davon überzeugt ist, dass nur er Donald Trump schlagen kann, das ist Joe Biden. Das ist wahrscheinlich Jill Biden, die ihn bestärkt. Dann hat er einen ganz engen Beraterkreis. Das sind alles total nette, ehrenwerte Leute, aber auch super loyale Leute. Und die New York Times hatte gestern schon ein Stück von Peter Baker, der sich wirklich sehr gut auskennt, der nochmal auch dargelegt hat, dass Biden mit Kritik nicht gut umgehen kann. Also es gibt auch nicht viele Leute, die ihm jetzt sagen könnten, hör mal, es ist vorbei. Das ist jetzt die nächste Frage, wie könnte es weitergehen? Ja, da gab es ja mal Spekulationen, jetzt kommt Obama und sagt also so und so. Also das ist total absurd, weil also das Verhältnis zwischen Obama und Biden ist wirklich nicht so einfach. Und die Vorstellung, dass Barack Obama bei Biden anruft und sagt, hör mal, meine Frau macht das jetzt. Also das ist ziemlich, das wird nicht passieren. Ja. Wer hat überhaupt noch Einfluss auf ihn? Ich glaube, es gibt drei Leute, auf die wir jetzt achten müssen, weil sie einfach in der Partei ein großes Gewicht haben. Das ist Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Chuck Schumer, der Mehrheitsführer im Senat. Und es ist jemand, den man in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so kennt, nämlich Herr Clyburn. Das ist ein Afroamerikaner aus South Carolina, der aber damals ein Abgeordneter, der aber 2020 quasi maßgeblich war, Biden auf den Thron zu heben. Also der hat ihm die Stimmen der Afroamerikaner besorgt. Und also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wenn die drei sich mal zusammenhocken und jetzt einen Termin mit Joe Biden machen, dass man dann irgendwie ihm das klar macht.
Es gab ja auch Leute, die auf Jill Biden gehofft haben, also auf die Ehefrau, du hast es schon gesagt, dass sie vielleicht diejenige sein könnte, welche. Gab aber auch Berichte im Vorfeld, dass sie eher diejenige war, die ihn bestärkt hat, es zu machen. Und es gab ja ein Video nach der Debate, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo sie dann ihre Fans anfeuert und dann also irgendwie sagt, Joe, du hast es super gemacht, du hast jede Frage beantwortet. Und es hagelte natürlich irgendwie Spott und Häme. Also irgendjemand twitterte, naja, meine Kindergärtnerin, so, wenn ich wieder der Letzte war im Sport, war ähnlich motivierend unterwegs. Also sie fällt da aus als Beraterin oder als ehrliche Feedbackgeberin?
Ja, ich meine, sie ist vor allem seine Weggefährtin, sein seelischer Beistand, seine Unterstützerin. Sie ist, glaube ich, sehr wichtig für ihn. Und ich meine, ich habe das schon erlebt, in den Primaries 2020, ich glaube, es war in Iowa, wo Biden grottenschlecht, also wir müssen uns erinnern, 2020 war es am Anfang eher unwahrscheinlich, dass er Kandidat würde. Und da hat er einen grottenschlechten Abend gehabt. Und da ist schon damals Jill Biden auf die Bühne gegangen, hat ihn an die Hand genommen und auf die Bühne gezogen quasi. Also sie ist sein Support-Team, ja. Und das ist auch okay so. Aber also dass Jill Biden ihm das sagt, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Man muss auch wissen, diese Familie Biden ist ein total, was ja wunderbar ist, ein total enger Clan, der zusammenhält. Ja, die sind auch geprägt durch großes Leid. Er hat ja seine erste Frau, seine Tochter verloren, seinen Sohn durch Krebs und der andere Sohn bereitet riesige Probleme. Und das hat alles dazu geführt, dass die eher zusammenhalten, dass die eher so eine Art Wagenburg-Mentalität entwickeln. Und das ist jetzt genau fatal in dieser Situation.
Angenommen, Joe Biden wird dazu bewegt, zurückzuziehen. Das scheint ja der einzige wirklich plausible Ausweg zu sein. Dann müsste ja sehr schnell ein neues Kandidatenfeld gefunden werden. Wer wird denn da gehandelt?
Ja, Steven, du hast es schon gesagt, das ist ein wichtiger Hinweis, dass es eigentlich nur geht, wenn er selber zurückzieht. Denn er hat ja über 90% der Delegierten Stimmen. Das heißt, von den 4.000 Delegierten sind über 90% auf ihn mehr oder weniger verpflichtet. Nicht juristisch, aber zumindest moralisch. Also das heißt, das würde ein furchtbares Gemetzel geben, wenn nicht er selber einverstanden wäre, zurückzutreten. Aber dann sind wir beim nächsten Problem. Wenn er zurückzieht, ist eigentlich relativ naheliegend von außen betrachtet, dass dann seine Vizepräsidentin, das ist nicht automatisch, aber das läge ja nun nah, und das ist immerhin die erste afroamerikanische Frau in dieser Position, nämlich Kamala Harris, dass sie dann die Kandidatin würde. Aber das würde die Sache aus meiner Sicht, das wäre eine Katastrophe. Das würde das alles noch viel schlimmer machen. Kamala Harris hat die schlechtesten Beliebtheitswerte überhaupt. Und sie hat in den 4 Jahren, ich muss es so sagen, nicht einen einzigen Satz gesagt, an den ich mich erinnern kann. Die Frau ist einfach ungeeignet. Ja. Also ich bin relativ überzeugt, dass Kamala Harris ein noch schlechteres Ergebnis einfahren würde als Joe Biden. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, wir müssten auch noch Kamala Harris umschiffen. wie gesagt, die erste afroamerikanische Frau auf diesem Posten. Ja. Und das würde schon eine ziemliche sagen wir, Brutalität und Härte fordern, die Joe Biden, weiß ich nicht, ob er die hat, zumal er ja selber gar nicht abtreten will. Wer wären die Leute, die sonst in Frage kommen? Das ist eben auch ein Problem. Es gibt gute Leute bei den Demokraten, viele gute Leute. Ich meine, von Pete Buttigieg angefangen über Gavin Newsom, den Gouverneur in Kalifornien, Gretchen Whitmer, die Gouverneurin in Michigan. Aber das sind, also jetzt mal mit Ausnahme von Buttigieg, Namen, die man wahrscheinlich in Deutschland nicht unbedingt kennt und die man vor allem im Mittleren Westen oder sonst wo in den USA noch nicht gehört hat. Das heißt, es drängt sich eigentlich keine zwingende Alternative auf. Und die Zeit ist extrem knapp. Du hast es schon angesprochen. Die Conventions, wo endgültig der Kandidat beschlossen wird, sind Mitte August. Aber es gibt auch noch Fristen, bis zu denen davor die Kandidaten festgelegt werden müssen. Im Grunde bleiben den Demokraten noch mal gerade mal 40 Tage, um jetzt entweder mit beiden Augen zu und durch oder irgendeinen neuen Namen aufs Tapet zu heben.
Und jetzt hast du keine Kristallkugel, aber du bist natürlich ein kundiger Beobachter und jetzt sage ich, wenn du einen 1,50 € wetten müsstest, was glaubst du, ziehen die durch und sagen am Ende vielleicht bis zum bitteren Ende oder glaubst du, es gibt die große Überraschung und sagen, am Ende ist jeder besser als der gerade quasi coram publico durchgefallen ist?
Ich glaube, das hängt jetzt sehr von den nächsten Stunden und Tagen ab. Also was man hier so mitbekommt, ist die Panik wirklich bei Abgeordneten, die fürchten, ihr Mandat zu verlieren, bei Unterstützern in den Medien, aber vor allem auch bei Geldgebern riesig. Und ich glaube, wenn da die Unterstützung wegbricht, dann wird das noch eine Welle auslösen. Ich kann nur hoffen, also ich bin überzeugt, dass diese Scharte wird für Biden kaum auszuwetzen sein. Und ich glaube, zumindest müssen sich die Demokraten dringend jetzt einen Plan B zurechtlegen, einen Notfallplan. Was passiert, wenn er nicht in den nächsten 2 Wochen jetzt irgendeine tolle Erscheinung hat oder was? Und wenn sie das nicht tun, dann wäre es wirklich fahrlässig. Ich meine, es geht um mehr als um eine Person. Wir müssen mal sehen, die Alternative ist, dass Trump gewinnt. Und auch mit diesem, ehrlich gesagt, müsste Biden ja auch leben. Er hätte dem Zerstörer der amerikanischen Demokratie den Weg ins Weiße Haus geebnet. Und ob er damit leben will, vielleicht schläft er da nochmal drüber. Ich kann es nur hoffen. Also ich glaube inzwischen wirklich, Biden ist einfach der falsche Mann.
Sagt der USA-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Washington, Karl Dömins. Sie lesen seine Berichte und seine Analysen, seine fortlaufende Berichterstattung unter anderem auf rnd.de und in etlichen Zeitungen Ihres Vertrauens. Wir sagen an der Stelle tausend Dank fürs Mitmachen, Karl.
Ja, tschüss und vielen Dank euch für die Chance, bei euch sein zu können.
Und Karl hat gerade gesagt, der potenzielle Zerstörer der amerikanischen Demokratie ist Donald Trump, der jetzt gute Chancen hat, ins Weiße Haus einzuziehen. Und wie er das gemeint hat, darüber habe ich mit dem Harvard-Politologen Daniel Ziblatt länger gesprochen, ausführlich, welche Gefahr droht, wenn Trump an die Macht kommt. Und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein.
Die großen Fragen.
Unser heutiger Gast ist einer der zurzeit international bekanntesten Politikwissenschaftler, was vor allem an seinem weltweit viel beachteten Buch von 2018 liegt, das er mit seinem Kollegen Steven Levitsky geschrieben hat und das den Titel trägt »Wie Demokratien sterben«. Er ist Politikprofessor an der Harvard University, war aber auch schon Gastprofessor an vielen westeuropäischen Unis und ist von Hause aus auch Germanist. Und weil er schon als Schüler in Deutschland gelebt hat und da auch schon Deutsch gelernt hat, können wir gleich auf Deutsch sprechen. Berühmt wurde er als eine Art Wahrsager. Jedenfalls hat er in seinem ersten Buch analysiert, wie es zur Erosion und zum Abbau von Demokratien gekommen ist, historisch, und hat daraus auch eine Warnung für die westlichen Demokratien abgeleitet. Und das hat sich ja dann prompt bestätigt, nicht zuletzt in den USA durch den Putschversuch vom 6. Januar 2021. Darüber wollen wir jetzt reden, vor allem aber natürlich über sein neues Buch, das ebenfalls schon viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das ja wieder mit Steven Levitsky geschrieben hat, und das heißt Die Tyrannei der Minderheit, warum die amerikanische Demokratie am Abgrund steht und was wir daraus lernen können. Er ist also der perfekte Gast, um über den aktuellen Wahlkampf und die anstehenden Wahlen in den USA zu sprechen. Ich freue mich sehr und begrüße Daniel Ziblatt.
Ja, toll hier zu sein.
Wie lange muss man eigentlich amerikanische Politik studiert haben, um zu begreifen, was da gerade in Ihrer Heimat vor sich geht?
Es ist interessant, dass wenn man die amerikanische Politik studiert, hat das eigentlich nicht viel geholfen, würde ich sagen, okay, weil das alles jetzt so eine Ausnahme ist, jetzt was in den letzten 10 Jahren passiert ist. So ernst gemeint ist das wirklich, dass es musste eigentlich von denjenigen, die andere Länder studieren, kommen, um das zu verstehen, was passiert. So, das heißt, dass ich habe europäische Politik in den 19. und 20. Jahrhundert studiert. Mein Co-Autor Steve Levitsky hat lateinamerikanische Politik studiert. Und das ist zufälligerweise ein Vorteil geworden, um unsere eigene Politik jetzt zu verstehen.
Im neuen Buch haben Sie jetzt schon auch aufgezeigt, dass das ja auch strukturelle Gründe hat. Auf jeden Fall scheint es mir so zu sein, wenn man auf den aktuellen Wahlkampf, auf die Wahlen im November blickt, dass jetzt die deutsche Öffentlichkeit, die deutschen Medien noch nicht ganz begriffen haben, dass das auch keine normale Präsidentschaftswahl wird, sondern dass es da wirklich um alles oder nichts geht, oder ist das übertrieben?
Es ist klar, dass wenn Donald Trump gewinnt, wird das eine große Gefahr für die Demokratie sein, was er schon gesagt hat, was er vorhat, wenn er an der Macht kommt. Der hat gesagt, dass er die Justizministerium gleichschalten wird, die FBI auch und andere Regierungsteile. Er hat gesagt, dass er die mager Loyalisten in diese Positionen bringen würde. Und dann wird er die Justizministerium und FBI benutzen, um seine Rivalen zu attackieren. Er hat das jetzt schon gesagt. Das ist nicht meine Analyse. Das ist, was er jetzt schon versprochen hat. Er hat auch gesagt, dass er die Regierung benutzen würde, die Kritik in den Medien dagegen zu kämpfen. Er hat auch gesagt, dass er den Insurrection Act, das ist, wo man die Armee aktivieren kann, über das Insurrection Act benutzen, um gegen Proteste zu protesten, zu unterdrücken. Wenn er nicht an der Macht kommt, das heißt, wenn er verliert, wird es auch problematisch sein, vor allem wenn es knapp ist, und es wird an hoher Wahrscheinlichkeit knapp sein, wird er wieder genau, was er gemacht hat in 2020, versuchen. Und vor allem, ich glaube, dass es eigentlich jetzt dieses Mal schwieriger geworden ist, weil er jetzt im vor dem Gericht sitzt und jetzt kann sagen, dass er eigentlich keine echte Wahlkampagne haben dürfte, und es ist irgendwie illegitim ist und so weiter. So deswegen wird das kompliziert sein.
Sie beschreiben im Buch, es gibt verschiedene Schwächen sozusagen am ganzen Wahlsystem, dass man an dieser alten Verfassung festhält auf Bundesebene. Und das hat er ja schon ziemlich clever ausgenutzt. Ein Beispiel, was Sie auch nennen, ist der Supreme Court, weil da eben die Richter auf Lebenszeit bleiben. In Deutschland gibt es zum Beispiel da eine Begrenzung auf 12 Jahre. Was würden Sie sagen, war das Problematischste, was er in seinen ersten 4 Jahren schon gemacht hat, wo es schon schwierig geworden ist, die klassische liberale, pluralistische Demokratie da zu verteidigen?
Er war ziemlich unbegabt. Und so, das heißt, dass er viel versucht oder vorhat, aber das nicht eigentlich getan hat. So, zum Beispiel, er hat das vorgeschlagen, oft der Insurrection Act zu aktivieren, wo man die Truppen in den Straßen bringen kann. Er wollte das oft machen. Er hat das nicht gemacht, weil wegen seiner Berater haben das ihn überzeugt, das nicht zu machen. Also das Schlimmste, was er vorhatte, ist oft nicht passiert. Aber trotzdem ist vieles Schlimmes passiert. Ich meine, erstens diese Frage um die Bundesverfassungsgericht. Was er gemacht hat, es ist nicht nur ihm, das muss man auch sagen. Es geht auch mit der Republikanischen Partei allgemein. So direkt bevor der Wahl von Trump, das ist jetzt prähistorische Geschichte, vor 2016 haben die Republikaner das so sehr illegitim aus meiner Sicht versucht, oder die haben das erfolgreich gemacht, dass der letzte Nominierung von Obama blockiert wurde. Und so, das heißt, dass es einen freien Platz gegeben hat vor Donald Trump. Und dann, so er hat einen Bundesverfassungsrichter genannt und dann direkt danach zwei weitere. Aber diese drei Richter sind sehr konservativ. Ein paar von denen, nicht nur die, die er genannt haben, sind wirklich sehr starke Trump-Unterstützer. Und ich habe Angst, dass die ihre Autonomie nicht schützen würden. Das ist eine Angst, dass ich jetzt habe. Dass die ihre Verfassungsrolle nicht spielen würden, in Bezug auf Trump. So, drittens wurde gesagt, dass er eine große Sozialmobilisierung aktiviert hat. Und das ist vielleicht das Gefährlichste, was er gemacht hat. So, jetzt hat er wirklich eine ganz starke Bewegung erweckt. Das ist die MAGA-Bewegung, Make America Great. Das ist ungefähr 20-30% der Wähler, 30% der Wähler wahrscheinlich. Die werden ihn unterstützen, egal was er macht. Und es ist oft als eine Cult of Personality beschrieben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber auf jeden Fall ist es klar, dass es ist egal, ob er ins Gefängnis sitzt, würde seine Unterstützer ihn trotzdem unterstützen. So, das ist auch sehr gefährlich, weil diese Bewegung ist nicht gefährlich, dass es eine demokratische Bewegung gäbe, aber in diesem Fall ist das so, dass diese Bewegung auch sehr gewaltig ist. Es gibt oft sehr viel Bedrohung gegenüber Richtern, gegenüber die Wahlhelfern, die Bürokraten, die Wahlen organisieren. Also es gibt ein großes Zuwachs von Gewalt und das ist von oben aktiviert, würde ich sagen. Der letzte Punkt, würde ich dann auch sagen, ist, dass Trump hat seine Wähler überzeugt, dass die Wahlen falsch waren, dass es viele Wahlfälschungen gab. Obwohl das überhaupt nicht stimmt, ist klar von der alle Richtern, die das geprüft haben, dass es nicht stimmt. Aber er hat diese Lüge seiner Unterstützung überzeugt. Und jetzt bringt das, und es ist sehr schwierig, eine Demokratie zu haben, wenn Wählern und Politikern akzeptieren nicht Wahlergebnisse. Wenn man keine Wahlergebnisse akzeptiert, dann bringt das ganz schnell zum Gewalt. Und wenn er diese Wahlergebnisse im November nicht akzeptiert, wird seine Unterstützer, die werden ihm glauben und man weiß nicht, was passieren kann.
Hier in Deutschland oder in Europa, glaube ich, wird Donald Trump ja vor allen Dingen als so ein großer Blender, ein Demagoge gesehen, der dann die frustrierten Protestwähler mobilisiert hat und dadurch eben die Wahl gewinnen konnte. In Ihrem neuen Buch beschreiben Sie nun, also das wussten wir natürlich, dass er nie von der Mehrheit der US-Wähler gewählt wurde, im Sinne von dem Popular Vote, sondern dass er halt von diesem veralteten Wahlleutesystem profitiert hat. Gibt es da noch andere Punkte, was er da für sich ausgenutzt hat über das Wahlleute-Gremium hinaus? Steckt hinter Donald Trump mehr als der erfolgreiche Populist?
Ja, es ist eine Koalition, man muss das auch sehen. Es gibt viele Billionaires, die ihn jetzt unterstützen. In den letzten Monat hat er 140 Millionen Dollar in Kampagnenfonds gefunden von Billionaires. Das Einzige, was er wirklich ganz in seiner Politik gemacht hat oder geschafft hat, war, dass er die Steuer runtergebracht hat für die Big Businesses und die besser verdienenden Bürger. So in diesem Sinne ist es eine Koalition von die seine populistische Anti-Immigranten-Politik anreizen finden und sehr reiche Interesse. Und das ist eine machtvolle Koalition. Das ist nicht eine Mehrheit der Bevölkerung, das muss man auch sagen, das genau wie Sie gesagt haben, er hat nie eine Mehrheit gewonnen, 2016, 2020, er hat nie eine Mehrheit der Unterstützung und Meinungsumfragen gehabt. Aber wegen unseres Systems ist das so, dass er hat das benutzt, um an der Macht zu kommen. Und das ist, die USA ist auch nicht so einzigartig in diesem Sinne. In alle westlichen Länder gibt es ungefähr 20-30% der Wähler, die solche Arten von Politikern und Parteien attraktiv finden, so Demagogen, rechtsradikal, Anti-Immigrant und so weiter. Was uns einzigartig macht, ist, dass diese 30% an der nationalen Markt regieren kann, ohne Koalition, ohne Parteikoalition, wegen unserer Parlamentsgremium-System, wo die Republikaner nur einmal im 21. Jahrhundert die Mehrheit gewonnen haben. Und die haben trotzdem, sie waren oft an der Macht. So, das ist wirklich ein System, was unterstützt künstlich sozusagen diese rechtsradikale Bewegung.
Ja, ja. Nun ist die Frage, wenn Sie sagen, das ist quasi drauf auf die anderen republikanischen Präsidenten auch schon zu, wie wichtig ist denn die Figur Donald Trump dafür gewesen, dass jetzt die Spitze der republikanischen Partei oder aller einflussreichen Leute eben den Machterhalt über die demokratischen Werte stellen? So, das ist ja, glaube ich, das Problem, ne, was Sie sehen, dass Sie sagen, wir beugen die demokratischen Spielregeln, Hauptsache wir bleiben an der Macht. Ist das was, wofür Donald Trump nötig war, oder wäre das auch ohne ihn passiert?
Ja, ist eine gute Frage. Er hat wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber es gab schon eine Tendenz in der republikanischen Partei, so gegen die Demokratie zu wenden. Und das hängt damit zu tun, aus unserer Sicht, dass seit den 60er Jahren in den USA ist die amerikanische Gesellschaft vielfältiger und diverser geworden. Gleichzeitig hat die republikanische Partei nicht geändert, weil die haben eine sehr erfolgreiche Rolle gefunden, dass die konservative weiße Wähler, christliche weiße Wähler vertreten. In den 80er Jahren war das noch möglich, eine Mehrheit der Bevölkerung zu befinden mit dieser Strategie, diese konservative kulturelle Politik zu machen. Jetzt ist das nicht mehr. So, jetzt können die keine Mehrheit finden. Und wenn eine Partei Furcht über die Zukunft hat, dass die nicht mehr gewinnen können, ist das ein guter Grund, so gegen die Demokratie zu wenden. Das haben wir auch in die Geschichte gesehen. Das ist nicht nur eine amerikanische Geschichte. Und ich würde dann einen zweiten Punkt dazu sagen, dass viele von den Wählern haben das Gefühl, vor allem in Reaktion auf die Präsidentschaft von Barack Obama, dass sie irgendwie ihr Land verloren haben. Und das ist eine Existenzangst, dass auch man gegen die Demokratie wenden könnte.
Ja, es steht ja auch im Raum, dass er die Amtszeitbegrenzung nicht akzeptiert. Also er hat mal gesagt, das zählt sozusagen neu, weil es unterbrochen war. Und außerdem, weil er so beliebt ist. Und wenn er dafür kritisiert wird, sagt er dann manchmal, das war ja ein Scherz. Ähnlich ist es auch mit der NATO. Also da hat er schon vor der ersten Amtszeit gesagt, die ist obsolet. Und jetzt gab es diesen Spruch, dass angeblich ein anderer Staatschef aus einem NATO-Staat ihn gefragt habe, ob er denn ihn beschützt, auch wenn er nicht genug zahlt. Und er habe gesagt, nein, das hat hier in Europa, in Deutschland für große Aufregung gesorgt. Klang aber andererseits auch ein bisschen wie eine typisch erfundene Anekdote von ihm, wo er eigentlich nur zeigen wollte, dass er für das Geld bereit ist, die unter Druck zu setzen. Was man sich aber ja fragt, ist jenseits der Figur, wie die Partei reagiert. Also die Republikaner waren ja eigentlich immer die NATO-Partei und die Partei der Falken und die Russland Stärke entgegenhalten wollte. Ist das wirklich schon vorbei oder gibt es da noch eine Minderheit, die gegenhalten würde?
Ja, nicht mehr. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt manche so Senatoren, die auch immer noch stark gegen Russland sind und für die so traditionelle republikanische Außenpolitik unterstützen. Aber sie sind auch Trumpified sozusagen. Man muss es auch so sehen, glaube ich, dass Donald Trump hat eigentlich sehr wenig Überzeugungen. Was er vorhat, ist, dass er nicht in den Knast geht und dass er viel Geld verdienen kann. Und er wird alles outsourcen zu seinen Aktivisten, die ihre Pläne haben. Das ist eine Art traditionelle Diktatur sozusagen.
Hängt denn diese autokratische Tendenz jetzt in der republikanischen Partei an der Figur Trump? Und wenn er nicht mehr Politik machen kann, er ist ja schon vergleichsweise alt, kommen die zurück zu einer Normalität?
Ja, das ist die Genie-Demokratie, das ist ein System, das Selbstkorrigierung ist oder soll. Das heißt, dass wenn eine Partei verliert, dann soll sie wie ein Firma, die Kunden verliert, neue Programme finden, neue Personen finden und so weiter. Wenn Trump verliert, dann würde man erwarten, genau was bei der Demokratischen Partei in den 80er Jahren passiert ist. Nach 12 Jahren haben die einen neuen Demokrat gefunden, Bill Clinton, und die haben ein neues Programm gehabt. So soll es bei der Republikaner passieren. Das Problem ist, und das ist einer der Punkte unseres Buches, ist, dass unser Wahlsystem ist organisiert, dass man fast an der Macht kommen kann, oder man kann doch an der Macht kommen, obwohl man Wahlen verliert. So, das heißt, dass dieser Selbstkorrigierungsprozess nicht richtig gut funktionieren. Und so in diesem Sinne wird dieser Prozess der Anpassung, Änderungen langsamer passieren bei uns. Das ist natürlich problematisch, weil in der Zwischenzeit kann das viele Probleme schaffen.
Teilen Sie eigentlich die These, dass Trumps ersten Wahlsieg die Demokraten auch ermöglicht haben, weil sie unbedingt Hillary Clinton und nicht Joe Biden aufstellen wollten, obwohl Joe Biden ja, wie sich dann 4 Jahre später gezeigt hat, die besseren Chancen hatte, also den ersten Wahlsieg schon die Demokraten Trump ermöglicht haben und jetzt den zweiten womöglich nochmal, weil sie dieses Mal unbedingt Joe Biden aufstellen wollen, obwohl der ja in schlechter Verfassung ist, was ja jeder sieht und nicht eben jemand anders gesucht haben?
Ja, erste Mal in 2016 hat das überhaupt nicht kandidiert. Es ist oft berichtet, dass er wollte das machen und dass er überzeugt wurde, das nicht zu machen. Irgendwie glaube ich das nicht ganz. Und es ist auch immer sehr, diese innerparteiliche Entscheidungen sind immer sehr, sehr kompliziert. Es war schwierig, dass Biden, wenn er 2020 gesagt hat, okay, ich werde nicht wieder Präsident sein, es wird ein offener Prozess geben. Das wäre möglich. Vielleicht hätte er das machen sollen.
Und dann hätte sich auch jemand gefunden, oder? Also jemand, der Trump schlagen kann. Das ist ja der Punkt. Also wenn ich mir das Kabinett von Joe Biden angucke, also ich weiß nicht, ist denn zum Beispiel Anthony Blinken in den USA so unbeliebt, dass der keine Chance gehabt hätte, Trump zu schlagen? Das wundert mich irgendwie.
Das ist die eine Chance hätten, sind Gouverneurs vor allem. Gavin Newsom, die Gouverneur von Michigan, die Gouverneur von Pennsylvania, aber viele von denen sind eine jüngere Generation und ich weiß nicht, ob die genug Zeit an der Macht hätten in dieser Zeit. Aber jetzt, oder wir werden sehen, November 24, es bringt nichts, jetzt diese Diskussion zu haben, aus meiner Sicht. Weil wir sind im Zustand, wo wir sind, weil die Demokraten ziemlich gut in 2022 gemacht haben, war Biden überzeugt, dass er erfolgreich war. Er hat viel Erfolg in Präsidentschaft gehabt. Er hat viel Politik, gute Politik gemacht. Und er war überzeugt, dass er das noch machen kann. Wir werden sehen, ob das stimmt oder nicht.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Daniel Sipplett im Detail lesen wollen, dann kaufen Sie jetzt das neue Buch Die Tyrannei der Minderheit, warum die amerikanische Demokratie am Abgrund steht und was wir daraus lernen können, jetzt neu in der Deutschen Verlagsanstalt. Und wir sagen vielen lieben Dank für das Gespräch und vor allen Dingen, dass wir es auf Deutsch geführt haben. Vielen Dank, Daniel Sipplett.
Ja, gut, vielen Dank.
Das letzte Wort.
So, Folks, damit beenden wir unsere USA-Spezialausgabe. Wir hoffen, Sie haben sich alle schon wieder erholt von diesem Drama, das da aus den Staaten zu uns herübergeschwappt ist. Eine Sache kann ich versprechen, Fortsetzung folgt. Also es gibt noch Staffeln 3, 4, 5 und 6. Und in Deutschland steht kommende Woche die letzte Bundestagssitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause an. Da haben wir was besonders Hübsches vor und wir informieren Sie natürlich nächste Woche ausführlich darüber, was da ansteht.
Für heute sagen wir Danke an Karl Dömenz in Washington, Danke an Daniel Sipplett in Boston und Danke an unseren Producer Jan-Bastian Buck und natürlich an Sie da draußen fürs Zuhören. Tun Sie uns einen Gefallen und wenn mal jemand einen launigen und politischen Podcast sucht, dann geben Sie ihm doch den Tipp, dass da beim Kollegen Niesmann immer was zu holen ist. Danke dafür. Abonnieren Sie, bewerten Sie uns, kommen Sie nächste Woche wieder. Und das letzte Wort stammt in dieser Woche natürlich aus dem TV-Duell Joe gegen Don.
My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser.